damn time.
Und für das Ausweichen benutzt er das Verb estiver, über das ich im Folgenden sprechen möchte. Und das ist filmisch gesprochen als ein sortir du cadre, als ein aus dem Rahmen fallen, als ein über den Tellerrand hinausblicken, zentrifugal, exzentrisch fassen möchte. Wenn sogar die körperlichen Organe, die psychischen Funktionen und die normalen Sinneserfahrungen manchmal innerhalb und dann wieder außerhalb der Grenzen des Selbst zu liegen scheinen, dann liegt es auf der Hand, dass die Grenzen zwischen Beobachter und Objekt sich noch viel unklarer abzeichnen werden. So Georges de Verreux. Die Suchbewegungen, die ich heute mit Ihnen und euch ganz im Sinne dieser Bemerkung de Verreux und entlang dieser beiden Begriffe Bumping auf Englisch und Esquiver auf Französisch teilen möchte, nimmt ihren Ausgangspunkt nämlich an drei Stellen, die ich statt so etwas wie eine Art Forschungsfrage oder eine Eingangsthese kurz skizzieren möchte. Das Verhältnis von Bewegung, Raum, Intensität und Körpertonus hat mich insbesondere im Kontext der Border Studies und Migration Studies und der Repräsentationskritik immer beschäftigt, insofern es sich ganz besonders in Bezug auf Limit und Übergang, das heißt an der Grenze, im Sinne von, ne, manche von Ihnen, euch kennen das aus den Border Studies, also im Sinne von Border und Boundary stellt und dort mit verschiedenartigen Figuren des Werdens und des Außer-sich-Tretens einhergeht. Entsprechend findet sich die Spur meiner ersten markanten Begegnung mit Tosquelles bzw. mit dem Film François Tosquelles, Une politique de la folie von François Pain zusammen mit Daniel Civadon und Jean-Claude Pollack in meinem Buch Grenze filmen. Und tatsächlich findet es sich dort auch über die Begegnung mit dem Film, die aber entstanden ist durch Angelas Arbeit. Ich beziehe mich dort in einer Fußnote auf den in Revue Chimère abgedruckten Text bzw. eine Filmstelle von 57 Sekunden, die ich jetzt kurz einspielen will, auf die Gefahr hin, dass ihr die schon gesehen habt.
Dans la géographie, hein, la marche, hein, c'est pas avec la tête, hein, il faut que je sache où est-ce que j'ai le pied, hein, vous comprenez, hein, c'est tout. Le pied, c'est l'appareil, c'est le lieu de la réception de la secrétaire générale, tonus. Hein. C'est pourquoi que tu mets, la première chose que tu fais, c'est faire des chatouilles au pied, hein, tu vois bien. Parce qu'il s'agit de. De tenir le debout, quoi, vous comprenez, hein? De faire une distribution de tonus, quoi, hein? Qui te permet d'aller quelque part, mais tu vas avec le pied, non pas avec la tête, hein?
Zweitens, der zweite Ausgangspunkt ist etwas, was ich im Rückgriff auf Michael Balint als die Oknophilie und den Philobatismus der Psychophysis und der Sommertechnik des Kinos bezeichne. Balin zufolge sind Oknophilie und Philobatismus Haltungen, Bewegungen in Bezug auf die Frage des Gleichgewichts im durch verschiedene Phasen laufenden Prozess der Herausbildung von sogenannten Objektbeziehungen im Sinne der psychoanalytischen Persönlichkeitsentwicklung. In einem ersten Schritt entscheiden wir uns, ob eine besondere Wahrnehmung von innen oder von außen kommt. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, aus dieser Wahrnehmung abzuleiten, was sie verursacht haben mag. Im dritten Schritt wird die Bedeutung der Wahrnehmung erörtert. Und erst im vierten und letzten Schritt muss schließlich die angemessene Reaktion auf die wahrgenommenen Empfindungen entdeckt werden. Erst da wird die Wirklichkeit mit der direkten Erfahrung in Verbindung gebracht, so Balint. Oknophilie und Philobatismus sind Balint zufolge Haltungen, die im dritten Schritt der wahrnehmenden Auseinandersetzung mit einer äußeren und inneren Welt als Divergente entstehen, nämlich im Zuge der Sinnfindung und der Auslegung unserer Empfindungen. Ognophilie und Philobatismus bezeichnen je anders geartete Deutungen der Verschränkung von Innen- und Außenwelten in Bezug auf etwas, das sich als ein dynamischer Konflikt zwischen Autonomie vielleicht und Abhängigkeit zeigt. Ognophilie bezeichnet wörtlich genommen eine Vorliebe dafür, sich an etwas festzuklammern. Der Begriff setzt sich aus Okneo, sich festklammern, und Philia zusammen, während Philobatismus wiederum Philia kombiniert mit einer Ableitung von Bateien, was gehen bedeutet. Balin, der hierbei an den Akrobaten dachte, der auf einem Seil geht, fragt sich Ende der 50er Jahre in dem Büchlein Thrills and Regression, also auch auf Englisch in der Ersterscheinung, weil Balin gehört zu dieser frühen Geschichte der Psychiatrie, geboren in Budapest, frühzeitig abgehauen, und veröffentlicht das Buch Thrills and Regression in England Ende der 50er Jahre. Er fragt sich dort, Zitat, ob meine Ideen möglicherweise etwas Licht auf das verwickelte Problem von Subjekt, Objekt, Substanz, Essenz, Materie und so weiter werfen können. Die Kräfte des Kinos sind mächtig. Sie umfassen sprachliche, aber eben auch vorsprachliche Symbole und somatechnische Empfindungen und Erinnerungen, die bei den Zuschauerinnen philobatische und ognophile Reaktionen und Dynamiken auslösen, die eminent mit Bewegungen verbunden werden. Das widerspiegelt sich auch in unserer Sprache in Ausdrücken wie Hemmung, sich aufgehoben fühlen, falling in love oder in den Schlaf fallen. Vor allem die philobatische Einstellung gegenüber einer Welt der bewegten Bilder, in der nichts so bleibt, wie es ist und alles sich dauernd verändert und damit sozusagen einen Skandal der Beweglichkeit darstellt, ist vielfach mit dem Thrill, deutsch ein bisschen bescheuert übersetzt als Angstlust des Kinos und hier natürlich ganz vorwiegend des Action-Kinos in Verbindung gebracht worden. Der Philobatismus im Umgang mit erregenden Schocks und drohenden Katastrophen auf der Leinwand ist sicherlich elementar für die Faszination des Bewegtbildes und der Kinoerfahrung. Kino und die Filmkunst operieren klar im Grenzgebiet innerer und äußerer Welten. Vor allem der realistische Modus von Film ist dazu geeignet, zu repräsentieren, etwas darzustellen. Und zugleich kreiert Kino immer auch. Es stellt etwas ganz neu Geschaffenes aus. Dieser grundlegende Aspekt des doppelten Charakters des Bewegtbildes im Kino als Bewegungsbild soll uns im Weiteren begleiten. Drittens. Tollpatschigkeit, wenn du gegen eine Welt stößt. Das ist eine Definition von Tollpatschigkeit, wie sie bei mir an der Wand hängt. Als ich sie gelesen habe, hat mich der Satz total erwischt, als ob er mich persönlich erkannt hätte. Oft ist es mein Gefühl, dass ich motorisch nicht ganz ausentwickelt sei. Denn es passiert mir sehr oft, dass ich gegen Dinge stoße, in Türen oder Wände oder so die Ecken nicht richtig erwische, sogar ohne mir dessen richtig bewusst zu werden, beziehungsweise das erst realisiere durch die häufig blauen Flecken, die ich mir dadurch verpasse. Im Zuge der Konturierung ihrer eingängigen Figur der feministischen Spaßverderberin, des Feminist Killjoy, geht Sarah Ahmed phänomenologischen Erörterungen über die Praxis von Brüchen und Zerbrechlichkeiten nach, beziehungsweise über, wie sie schreibt, zerbrechliche Verbindungen zwischen den als zerbrechlich erachteten Dingen, darüber, wie Dinge dem, was wir mit ihnen tun, entgegenkommen oder sich widersetzen. Ich würde ergänzen wollen, dass hierbei auch auf dem Spiel steht, wie Dinge überhaupt zu Dingen werden, was sie hart macht, wie sich Verfestigungen und Verhärtungen ergeben. Es geht um Phänomene in der Welt, mit denen wir, in Anführungsstrichen, eine Handhabe, eine Übereinkunft, einen Berührungspunkt bilden oder umgekehrt Phänomene, die zu Zusammenstößen und letztlich zu Brüchen führen. Ungeschicklichkeit bewertet Ahmed dabei nicht unbedingt als fehlerhaft, sondern sie liefere möglicherweise eine queere Moral, ein Abweichen vom vorgespurten Pfad. Holprigkeit, Tollpatschigkeit lassen sich mit Ahmed entsprechend als eine queere Moral verstehen. Brüchig werden meint nämlich, auf dem Weg zu etwas anderem zu sein. Zusammenstoßen ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Differenzen nicht gelöst haben. Und vielleicht müssen wir uns gegenüber dem Brechen anders ausrichten. Zerbrechen muss nicht zwingenderweise nur als Verlust der Vollständigkeit verstanden werden, sondern auch als die Aneignung von etwas anderem, was auch immer dieses andere ist. Und jetzt geht's los. Deligny und Tosquelles. Fernand Deligny und François Tosquelles gehören zur selben Generation, sie sind sich aber nur ein einziges Mal begegnet, und zwar 1959 am Fuße der Cevennen. Darüber ist nicht sehr viel bekannt, und das Aufeinandertreffen am Meurt, bei dem gesagt wird übrigens, dass auch Roger Chantis dabei war, also es hat nicht sehr viele Spuren hinterlassen, man weiß kaum etwas darüber, oder ich weiß kaum etwas darüber. Comment Deligny et Tosquelles ne se sont pas rencontrés, wie Deligny und Tosquelles sich nicht oder begegnet sind, so lautet der Titel eines Vortrags, den Jean-Claude Pollack am 14. November 2009 in Macba gehalten hat. Ihn interessierte hierbei weniger das Ob und das Wie der faktischen Begegnung zwischen Deligny und Tosquelles, sondern deren virtuelle Dimension bzw. die Unmöglichkeit, die Verstellung einer Begegnung zwischen den beiden. Stoßen sich Tosquelles und Deligny also offenbar aneinander, do they bump into each other? Wo Tosquelles nicht nur die Pensionär, sondern die psychiatrische Klinik selbst von innen pflegen und heilen wollte, indem all die individuellen, mentalen und sozialen Beziehungen und Übertragungen, die sie durchlaufen, aktiviert, multipliziert, aufgegriffen und analysiert werden sollten, hat Deligny die Idee einer Heilung der Kinder, mit denen er jenseits eines öffentlich autorisierten institutionellen Zusammenhangs zusammenlebte, strikter abgelehnt. Wo Tosquelles die Institution, also die vervielfachte Institution, die Institutionen, müssen wir sagen, als eine Gestalt, eine Ganzheit, die sich erst durch die Wahrnehmungsvorgänge herstellt und die immer mehr als die Summe von Einzelteilen darstellt, anvisierte, hat Deligny nicht zuletzt in seinem Spätwerk wieder und wieder über das Bild nachgedacht, das er in einem Spannungsverhältnis zur Sprache konzipierte und als grundlegender als diese, als eine Sache nicht der Subjekte, auch nicht des Sozialen, sondern der Gattung de l'espèce und daher geeignete, das Gemeine zu berühren. Deligny benutzte selten die Worte er, sie schon gar nicht. Dieser Bezug zum Genus, zum Genre auch, der ist bei Deligny ganz interessant auch verbunden mit einer Art von Absenz des Begehrens und auch der Frage der Sexualität. Deligny benutzt es eigentlich kaum die Worte er, ich auch nicht, sondern den Infinitiv, deswegen die Infinitive Bumping, esquiver. Der Infinitiv trägt auch die Differenz, die Deligny am Werk sah, zwischen einem Agir, einem Agieren oder Tun und etwas machen, faire quelque chose, durchgestrichen. Allerdings kann man auch bei Deligny, wie ich meine, vielleicht so etwas wie einen Gestaltgedanken erkennen. Kino oder besser Cinema lässt sich, ganz im Gegensatz zu Film, nicht in einzelne perzeptuelle Bewegungen zerteilen, sondern erweist sich in seinem Gesamtkomplex als einen Gestaltungsprozess, bei dem bewegtes Bild, Ton, Erzählung, Publikum, disziplinäre Paratexte, Assoziationen, Technik, Zeiten und Orte von Aufnahme und Aufführung, Architektur und so weiter und so weiter und so weiter zusammenwirken. All das instituiert einen Zusammenhang, ein Ganzes, das die Wissenschaft des Films, die Filmwissenschaft übrigens, immer analytisch voneinander zu separieren versuchte, indem sie zwischen Publikum und Film und so weiter, all diese Unterscheidungen, die getroffen werden, um das zu zertrennen. Für Deligny, der wie Tosquelles auch, immerzu das eine oder andere Filmprojekt im Kopf oder am Laufen hatte, ohne sich selbst je als Filmemacher zu verstehen, bildet Imager einen solchen Zusammenhang, um den sein poetisches Schreiben und seine kollaborative Filmpraxis kreisten. Deligny, bekannt vielen als Pädagoge, Anthropologe, Dichter, Aktivist im Umgang mit sogenannten Problemkindern und vor allem im Zusammenleben eben mit sogenannten autistischen Kindern im Süden Frankreichs, also in dieser Cévennes-Landschaft, lebte und arbeitete in kleinen, selbstorganisierten Gruppen, die Leben und Forschung. Deligny spricht von Quête und Tentative, von Suchen und Versuchen, also nicht von Forschung, wie ich das gerade sage, sondern von Suchen und Versuchen, in großer Selbstgenügsamkeit und Askese miteinander verknüpft wurde. Deligny ist auch vielleicht interessant im Sinne des Spätwerks. 1996 dort irgendwie in den Bergen ziemlich einsam gestorben. Er hat eigentlich auf diese Weise am Schluss seines Lebens gearbeitet, weil er kaum mehr schreiben konnte und auch nicht so viel Kraft hatte und auch ehrlich gesagt ziemlich wenig Ressourcen und hat in Aphorismen eigentlich gearbeitet. Man sieht auch, dass auch der Text teilweise zu sowas wie Bildkonfiguration wird und interessanterweise ist er total witzig manchmal. Also er lebte in Selbstgenügsamkeit und Askese, abseits von, jetzt meine ich Institutionen, vielleicht mehr mit der Einzahl, Institutionen hat er eben sehr stark als ebenso problematisch erachtet wie die Sprache, die ja für ihn wahrscheinlich eben die erste Institution wäre. Und selbstverständlich, also Deligny war Kommunist, aber vielleicht hat er auch was noch anderes, nicht zuletzt den Staat, dem hat er sehr misstraut. Also alle diese drei Institutionen galt es ihm zufolge abzuwehren, zu kontern. Er nennt es Paré, le Parage, das ist eine Abwehr, oder zu umgehen, ihnen auszuweichen. Und für dieses Letzte, also für das Ausweichen, benutzt er das Verb esquiver, über das ich im Folgenden sprechen möchte und das ich filmisch gesprochen als ein sortir du cadre, als ein aus dem Rahmen fallen, als ein über den Tellerrand hinausblicken, zentrifugal, exzentrisch fassen möchte. Deligny geht vom Respektieren und von der Repérage aus. Nicht filmen, filmé, sondern kamerieren, kameré, gehört des Weiteren zu den zentralen Termini seines Kinos, in dem das Commun, das Gemeine, als eine Trouvaille erscheint, als ein glücklicher Zufallsfund. Wenn ich von Tosquelles und Delignys Kino spreche, dann will ich damit nicht zum Ausdruck bringen, dass die beiden irgendwie so etwas wie Filmemacher gewesen wären oder Kuratoren oder Artistic Researcher oder irgendwie sowas in der Art. Nichts von alledem. Vielmehr ist ihr jeweiliges Kino das, was sie machen, wenn sie mit Film bzw. dem filmischen Denken und agieren. Und ich muss sagen, das ist mir sehr wichtig als Figur, weil es in gewisser Weise, ne, ich werde eben so vorgestellt als, ja, Kulturproduzentin und die macht auch Filme oder so. Ich mache natürlich überhaupt keine Filme mehr, seit ich vor allem mit dem Schreiben und der Akademie zu tun habe, weil das nicht funktioniert. Aber für mich ist Filme sozusagen auch nicht an die Praxis nur des Filmens gebunden, sondern man kann vielleicht auch Filme im Schreiben oder im Umgehen mit dem Denken. Also das heißt, ich erarbeite mir gewissermaßen mit diesem Nachdenken auch eine eigene Möglichkeit als kreierende und denkende Person innerhalb dieses akademischen Zusammenhangs, Fußnote beendet. Und beide, Tosquelles und Deligny, denken mit dem Filmischen auf je unterschiedliche Weise, aber entschieden und facettenreich. Von Filmprojekten über Cineclubs und das Schreiben bis hin zur Verwendung von kinematografischen Vokabularen und filmtheoretischen Figuren. Ihr Zugang ist eine, bei dem das Kino als Gestaltfähigkeit und Gestaltzusammenhang eine Rolle spielt. Und diese bildet den Grund meiner These, die ich für die Diskussion des Zusammenhangs von Bumping, steht für das Kino von Tosquelles gewissermaßen, und Esquivel steht für das Kino Delignys, und abschließend, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch eines dritten Terminus vorschlagen möchte. Deligny's Kino ist ein anthropologisches, ja mehr noch vielleicht ein geohistorisches Kino des Nous, des Wir, das im Hors-Champ vor jeder körperlichen Konsistenz als Bewusstsein verankert ist. Also eine wichtige Figur bei Deligny sind die Fossils, les fossiles en la vie dure. Vielleicht ist es ein Kino des Unwahrnehmbarwerdens. Es realisiert sich in einer Dynamik von Cache und Cadre, eine filmtheoretische Figur von Bazin, und bildet sich vom Ricochet her, also vom Abprall aus, von der Deterritorialisierung her, in der Décadrage, um einen weiteren filmtheoretischen Begriff ins Spiel zu bringen. Toscaillés Kino verwirklicht sich dagegen, genauso wie der Name der Zeitung in Saint-Alban, als trait d'union, als Bindestrich über Trennung und Verbindung. Er vollzieht sich im Schnitt und in der Schichtung, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon, und zwar als eine Découpage, also als ein Zerschneiden, Auseinander- und Zusammenschneiden, ein Begriff, den Toscaillés übrigens verwendet, um die institutionelle Psychotherapie zu charakterisieren. Toscaillés Kino akzentuiert den Kontakt, die Begegnung, den Zusammenstoß oder auch die Überlagerung und Übertragungen und treibt so Resubjektivierungsprozesse voran. Die stattgefunden habende oder nicht stattgefunden habende Begegnung zwischen den beiden, zwischen Deligny und Toscaillés, soll übrigens, und das ist auch interessant, auf Toscaillés Initiative hin zustande gekommen sein. Und die sind da irgendwie in die Berge und die haben diesen Deligny, der wahrscheinlich, keine Ahnung, der war beim Holzhacken oder so und hatte auch nicht so gerne gesprochen. Vielleicht war er ein bisschen abweisend oder ruppig. Auf jeden Fall, wir wissen nicht viel darüber. Esquivel. Einer der Schlüsselbegriffe, um Fernand Deligny's Kino zu verstehen, lautet Esquivel. Deligny hat mit der Esquive eine geradezu praktische Theorie der Marronnage entwickelt, eine Cinémarronnage. Wichtig ist hierbei allerdings der Modus des Infinitivs und der Ausdruck ohne Personalpronomen esquiver, ausweichen, entwischen, entgehen. Ich glaube, im Österreichischen gibt es diesen Ausdruck schleichen. Ich will im Folgenden ein paar wesentliche Elemente dieser praktischen Theorie des Schleichens, des Ausweichens bei Deligny nachzeichnen und dabei herausarbeiten, inwiefern die Figur der Flucht als esquiver in den Erkundungen, Forschungen und Entdeckungen von Deligny eine therapeutisch-ästhetische, und ich meine damit nicht die Ästhetik, sondern eher die Aesthesis, also eine, die mit der Politik der Wahrnehmung zu tun hat, ebenso wie eine politisch-kritische Dimension zukommt. Deligny, und das ist also Ausgangspunkt seiner Auseinandersetzung wichtig, kehrte das Problem der Begegnung mit schwer autistischen Kindern um. Er interessierte sich nicht für sie als ein Problem, sondern stellte die Frage, was wir oder er, das heißt die sprechenden Erwachsenen, von diesen Kindern lernen müssen, um mit ihnen zusammenzuleben. Ich glaube, er hatte auch mal gesagt, dass Jean-Marie ist eines der Kinder, der so eine Art Maître war für ihn, also ein Begleiter und ein Lehrer, in seiner Auseinandersetzung Deligny eben schreibend mit der Sprache. Also der Jean-Marie war für ihn ein Lehrer der Sprache. Wie können wir uns der Diskriminierung entledigen, die unweigerlich mit unseren üblichen Blicken und Handlungen einhergeht? Was macht den Menschen aus jenseits der Sprache? Wie kann man außerhalb der Sprache zusammenleben? Oder in Delignys Begriffen, das Individuum ist das, was vom Subjekt in der Vakanz des Symbolischen übrig bleibt. Und Vakanz auf Französisch ist Vacances, also das heißt, es ist nicht nur Vakanz, sondern es ist auch Urlaub und Ferien. Also ein Agir inachevé, ein unvollendetes, unfertiges Handeln, bezeichnet Deligny ein Tun, das weder ein Objekt des Handelns kennt und entsprechend keinem Funktionalismus folgt, mit dem sich ein Subjekt, das durch Selbstbewusstsein über sich selbst verfügt, auf ein Objekt richten könnte. Das unvollendete Handeln ist weder finalisiert, noch funktionalisiert, noch symbolisch. Es endet nicht im Besitz und hierbei auch nicht im Besitz seiner selbst, wie das im Falle des possessiven Individualismus oder des selbstreflexiven Vollzüge im Sichschleichen und so weiter der Fall wäre. Unfertiges Handeln vollzieht sich nach Deligny in einer Konstellation im Gegensatz zu einer Struktur, und zwar in einer Konstellation, die er als le nous primordial, als das ursprüngliche Wir bezeichnet. Bei Deligny finden wir also niemals den oder die oder das eine als Subjekt, das einer anderen Sache oder Person begegnet und diese Begegnung sprachlich, symbolisch verarbeitet. Unvollendetes, unfertiges Handeln lässt sich vielleicht verstehen als ein gewöhnlicher Existenzvollzug, wobei die Sache, die dabei zu tun ist, nicht bloß im Tun zu tun ist, sondern durchaus auch aus einem Werk bestehen kann. Dieses gibt sich allerdings eher durch seine Zierde, durch l'ornement, als durch seine Bedeutung, seine Signifikation zu erkennen. Und hier kommen jetzt ein paar längere Zitate. Die Naivität des Blicks hat einen kritischen Wert. Sie zwingt uns nämlich, eine Reihe von Gesten, die schnell als funktional, Geschirrspülen oder relational sich gegenseitig schminken, zusammengefasst werden, in einer möglichen anderen Ordnung neu zusammenzusetzen, wobei eine zu erledigende Sache ausreicht, um bestimmte Gesten eine Konsistenz zu verleihen. Und hier bediene ich mich bei Deleuze, der von dieser Ebene der Konsistenz spricht, um einen Konsistenzplan zu bezeichnen, auf dem die Kategorien des Subjekts und des Mangels keine Rolle spielen. Es gilt außerdem zu präzisieren, dass die Notwendigkeit, die eine bestimmte zu erledigende Sache heraufbeschwört, nicht produktiv, sondern vielmehr ästhetisch ist. Sie umschließt sowohl die Zilde als auch das Nützliche. Vor allem aber lässt eine solche Notwendigkeit das Zweckmäßige in einem darüber hinausgehenden Prozess eintreten. Für diesen komplizierten Gedanken will ich ein exemplarisches bewegtes Bild, eine Konstellation von Gesten aufrufen, die bei Deligny wiederholt vorkommt. Durch eine Tür gehen, getragen von einer Sache, die zu tun ist. Also eine Tür. Wo eine Tür ist, gibt es immer ein Drinnen und Draußen. Jean-Marie, eines der autistischen Kinder, mit denen Deligny zusammenlebte, vermochte nicht, aus einem Raum durch die Tür hinauszugehen. Denn von da aus, wo Jean-Marie die Tür aus dem Raum heraus in den Blick nahm, war sie zu klein, eher zu groß, um hindurchzupassen. Jean-Marie versuchte, sich kleiner zu machen, alles, woraus er bestand, zu komprimieren, aber es ging nicht, er passte nach wie vor nicht durch. Sobald Deligny ihm aber etwas gab, das er woanders hintragen sollte, hatte er keine Schwierigkeiten mehr, konnte problemlos im Anschluss an die Sache, die er zu tragen hatte, durch die Tür hindurchgehen. Das ist eine erste wichtige Lektion. Esquiver heißt auch, Probleme zum Verschwinden zu bringen. Solche Vollzüge eines unvollendeten Handelns machen das Alltägliche dessen aus, was Deligny eine Tentative, einen Versuch nennt. Ein Versuch wird durch eine Anziehung oder Provokation in Gang gesetzt. Etwa das Öffnen und Schließen, das Untersuchen, das hier drin Verstauen und viele andere ähnliche unfertige, unvollendete Handlungen. Es sind ethologische Fragen geradezu, die für den Versuch des Zusammenlebens mit den autistischen Kindern wichtig sind, die Deligny eine Présence proche nennt, eine nahe Präsenz individuierter Quasi-Dinge, wie Deligny sagt. Bei einem Versuch handelt es sich darum, der Mächtigkeit und Materialdichte der Bedeutung zum einen sowie zum anderen den interpretatorischen Vertiefungen der Approfondissement interpretativ, wie er sie nennt, auszuweichen, ihnen aus dem Weg zu gehen, um Elemente des Gemeinen, des Commun zu finden. Das Commun, das Gemeine, entsteht dabei als Riss im Gewebe des Sozialen und nicht etwa als der kleinste oder größte gemeinsame Nenner von Einzelnen, nicht als Gemeinschaft oder als eine Kollektivität. Commun sei nicht contraint, wie das etwa die Lektüre der Ende des 16. Jahrhunderts von Etienne de la Boétie verfassten Abhandlungen über die freiwillige Knechtschaft evoziere, so Deligny, übrigens eines der Lieblingsbücher von Deligny. Knechtschaft oder Versklavung würden beide das Subjekt in ihren Bann ziehen, so Deligny. Im Gegensatz dazu sei das Gemeine vielmehr das Commun. Das Gemeine findet sich also dort, wo der Philanthrop und die Aktivistin etwas Nichtgedachtes hinterlassen haben oder produzieren. Das Gemeine ist eine Art evokative Ladung, ein Beben, parzelliert und provisorisch, nicht solide wie die Revolution oder pur wie die Revolte, meint Isaac Joseph, ein langjähriger Begleiter und Gesprächspartner übrigens von Deligny, der die ersten Publikationen von Deligny mit angeleiert hat. Also der war ein bisschen erfolgreicher bei seinen Besuchen bei Deligny, die dann in Recherche und eben auch in einem ersten Buch, aus dem ich hier vor allem zitiere, von Deligny stammen. Es handelt sich also vielmehr, also nicht Revolte, nicht Revolution, sondern beim Gemeinen handelt es sich vielmehr um flüchtige Momente, in denen jeder und jede in der Lage ist, mit jedem oder allem in Arm zu gehen. Und doch kann von Kommunikation oder gegenseitiger Transparenz keine Rede sein. Jedes Individuum bleibt für sich selbst und für andere nahezu undurchsichtig. Um das zu bezeichnen, was zwischen Individuen in diesen privilegierten Momenten geschieht, sagen sie, es ist ein primordiales Wir, um es vom Wir konjugierter Personen und von einem kollektiven Bewusstsein zu unterscheiden. Ein Versuch unternehmen, mené und tentativ, heißt also immer auch, dass man außerhalb der Institutionen und der strukturierten Vorrichtungen zu agieren versuchen muss. Ein Versuch findet draußen statt. Natürlich gibt es auch Häuser in den Versuchen, aber es geht nie darum, nach Hause zurückzukehren. Ein Versuch orientiert sich zwar und gewissermaßen ex negativo an den gegebenen Institutionen und den herrschenden ideologischen Staatsapparaten. Er selbst bleibt aber immer unvollständig, vorläufig und temporär. Ein Versuch ist ein Ausweichmanöver, kein Umsturz. Es geht um Ausflüchte, um einem Platz zu entwischen, den vorbestimmten Plätzen auszuweichen, einer Camisole-Ideologie, einer ideologischen Zwangsjacke zu entgehen. Verstehst du den Unterschied zwischen Platz finden, trouver de la place, und einen Platz finden, trouver une place, fragt Deligny. Aus diesem Kontrast besteht die ganze Differenz zwischen einem Versuch und einer Institution, lautet seine Antwort. Ein Versuch zieht die Spur einer Untersuchung. Eine Untersuchung zeichnet sich ab. Wenn man einen Versuch unternimmt, gilt es aufzupassen, dabei nicht verloren zu gehen. Man darf sich nicht verirren oder anders. Man muss Acht geben, dass aus dem Ausweichen, aus dem Schleichen nicht eine Art blinde Kuhspiel wird. Man kann sich nicht alles aufhalsen. Ein Versuch weicht der Überfrachtung aus und hat nie behauptet, alles lösen zu wollen. Das ist genau der Punkt, an dem man sich in Bezug auf den Versuch so leicht täuscht, weil man ihn dann verorten will und ihm so einen bestimmten Platz zuweist. Genau daraus resultiert der Reflex des Ausweichens, des Umgehens, der perpetuiert, dass man etwas anzetteln muss. Dieses »man muss« ist eher ein »es ist wohl nötig«. Denn es handelt sich nicht um einen moralischen Imperativ, sondern um eine Lebensnotwendigkeit in Bezug auf einen Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist, wenn er sich festlegen lässt. Sei es nur auf sein Ziel hin oder auf seinen eigenen Plan hin, obwohl er dazu aufgefordert wird. Das ist es, warum es uns gelegentlich widerfährt, einen Film zu machen. Esquivel ist ein Bewegungsbild im Sinne von Gilles Deleuze, ein Zusammenhang von empfangenen und ausgeführten Bewegungen und zugleich eine Form der Verteidigung, die nicht nur die genaue Kenntnis des Gegners voraussetzt, sondern auch eine ständige Aufmerksamkeit für dessen Tricks und Absichten, für die Änderungen seiner Taktik. Als Gedächtnisstütze, um nicht verloren zu gehen beim Ausweichen und Schleichen, diene eine schlechte Erinnerung, ein Albtraum von Exodus und Hilflosigkeit im Zuge dessen das Subjekt die Flucht ergriffen habe oder in sich zusammenkauere. Ein Moment des Schreckens und der Verwirrung, den man jedoch glücklicherweise zu überwinden vermöge beim Ausweichen, indem man zu einem wachen Denken zurückfinde, das jederzeit bereit sei, sich zu verpuffen oder böse Streiche zu spielen, so Isaac Joseph. Denn was man von diesem »der hier«, »der ich bin«, erwartet, so sehe ich mich nicht. Oder es ist mir so unangenehm, dass ich mich ihm entziehe, um etwas ganz anderes zu ersinnen. Und hier wäre es richtiger, das »um« zu durch ein »und« zu ersetzen. Es gibt das »sich entziehen« und das »ersinnen« oder »etwas anzetteln«. Bleibt die wichtige Frage, wie Deligny selbst in seinem eigenen Schreiben die Gefahr umschifft, dass ihm das Nous primordial das ursprüngliche Wir doch wieder zum Gegenstand gerät. Dazu schreibt er, ich weiche aus. Ich weiche aus, eingeschüchtert, weil ich genau der bin, dessen Ruf mir zukommt. Und weiter, wenn ich vom Ausweichen als dem Meisterinfinitiv spreche, will ich auf die Überforderung hinweisen. Man darf Ausweichen nicht mit sich davonstellen oder weglaufen verwechseln und auch nicht mit sich abwenden. Bellinis Antwort zu Joseph liege in der Scheu, sich der falschen Entgegensetzung des Contrain vollständig zu entziehen und werde dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er nichts zu vermelden, nichts zu deklarieren oder zu erklären habe. Deligny als Schreibender und vor allem als Filmschaffender ist immer parmi, unter anderem in einem Milieu, seinen Eigennamen als Autorschaft und selbstreflexive Autorialität hat er dabei immer als ein unausweichliches Unding verstanden. Und das ist zu schön, um es an der Stelle nicht auch noch zu zitieren. Für mich existierte also eine Kluft zwischen dem Einen eines Jeden und Gemeinen und dem Sich, was man sich sagen kann, was sich anfühlt und so weiter. Sehen Sie, von woher ich spreche, von da, wo ich kann. Also von hier aus. Ausbaden muss dies der Begriff des Individuums, so wie er allgemein zugelassen wird. Das Eins eines jeden Einzelnen ist dieselbe Sache wie das Eins des Gemeinen und keineswegs als ein Wie, was den Anschein von Ähnlichkeit erweckte, die sich im Sich identifiziert, ein Sich, das wiederum vom Mann abprallt, wobei es sich doch beim Sich und beim Mann doch um dieselbe Sache handelt. Das ist sie, meine ich, meine sich zwischen den Zeilen abzeichnende politische Position zu Deligny. Beim Ausweichen handelt es sich Deligny zufolge um die populäre Alltagstaktik einer schweigenden Mehrheit, um die Waffe der Plebs. Joseph sieht darin auch den politischen Unterschied zwischen eine Parade oder einem Aufmarsch und dem Ausweichen, dem Esquive, dass ich nicht auf die Verabsolutierung von Gegensätzlichkeiten einlasse, sondern der vermeintlichen Alternativlosigkeit einer Wahl zwischen hier und woanders immer ein sowohl hier als auch an anderen Orten entgegenhalte. Ausweichen bedeutet, nur über hier zu sprechen, von da aus zu sprechen, wo ich bin. Da finde ich mich wieder zusammen mit den Autistinnen, die ausweichen. Sie lauern, sie suchen, sie betteln um etwas. Das ist das, was ihnen widerfährt. Sie weichen aus. Schwarz, schwarz, schwarz.